Hallo und herzlich willkommen zu Blick ins Kontextfenster. Im heutigen Interview spreche ich mit Nikolai Gerold von AMP, dem Porsche unter den Coding-Agenten. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hi Nikolai. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir hier zu sprechen. Ich habe ja schon mit Thorsten gesprochen, der ja mit dir zusammen auch AMP entwickelt. Aber ich glaube, du hast nochmal einen eigenen Blick auf die Dinge. Und bevor wir starten mit den technischen Fragestellungen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Yes, Thorsten ist ein guter Kollege von mir. Thorsten ist auch der, der mich tatsächlich zu SourceGraph oder zu AMP gebracht hat. Oder das angestoßen hat, dass ich zu AMP komme. Ich, wie gesagt, Nikolai, ich bin bei AMP als Software Engineer, war davor eigentlich hauptsächlich selbstständig seit der Uni. Bin glücklicherweise 2019 in meiner Uni-Zeit über LLMs gestolpert und habe mich möglichst früh eigentlich direkt darauf spezialisiert und habe dann erst freiberuflich gearbeitet, Modelle gefeintuned, vor allem für so Bankenversicherungen in Deutschland. Und dann letztendlich eine Agentur gegründet und haben AI-Systeme für Unternehmen entwickelt, erst hauptsächlich in Deutschland und dann über Zeit immer mehr in UK und US. Und das war dann lange Zeit der Hauptfokus, weil oft die deutschen Firmen für uns ein bisschen zu langsam waren.
Hat sich, glaube ich, noch nicht so wirklich geändert.
Ja, was immer sehr frustrierend war, so als Entwickler, man will was machen und dann hockt man da und wartet erstmal 3-4 Monate, bis man Datenzugang hat. Auf der einen Seite schön, weil man wird trotzdem bezahlt, auf der anderen Seite aber auch frustrierend, du machst eigentlich die ganze Zeit gar nichts.
Aber spannend, dass du sagst, 2019, da warst du ja wirklich sehr, sehr früh bei dem Thema, wenn man ehrlich ist. Also so richtig im Mainstream gelandet ist es natürlich mit ChatGPT Ende 2022. Das heißt, da hattest du dann wahrscheinlich mit so Modellen wie Bird und so gearbeitet, oder?
Ja, Bird, und es gab tatsächlich auch ein paar Microsoft-Modelle, die auch basieren auf den Early Transformer-Architektur, die echt so die mit die ersten richtigen LLMs waren, dann halt GPT-3. Und wir haben dann auch in der Uni einen Hackathon mitorganisiert mit OpenAI, mit GPT-3. Ich glaube, das war dann 2021 sowas. Und da dann halt noch mehr reingekommen. Und ich weiß diesen Hackathon noch, ich habe dann auch mitgemacht. Und man hockt so dort und die meisten so, hey, der Output, ich kicke die ganze Zeit nur Kacke. Also jeder hat so seine Applications gebaut und die meisten waren so in einem Track, wo man für Doktoren eine App gebaut hat, um die Patientenkommunikation einfacher zu machen. Und die meisten sind so verzweifelt, hey, der Output, er ist halluziniert die ganze Zeit, er erfindet irgendwas, das, was man so die Jahre danach auch immer noch hatte. Ja. Und ich bin da schon dort und denke, hey, es ist Magie. Ich weiß, es ist geisteskrank, es ist so geil.
Ja. Ja, absolut. Ich meine, ich bin da selber ja super fasziniert auch und bin jetzt später als du zu dem Thema gekommen. Ich bin ja von Haus aus auch eigentlich gar kein Softwareentwickler, sondern Maschinenbauer, aber mit ChatGPT und auch so den Stable Diffusion Sachen, die ich davor ausprobiert habe, bin ich dann halt auch komplett ins Rabbit Hole abgetaucht und sehr, sehr fasziniert von der Technologie. Es eröffnen sich natürlich jetzt auch immer mehr Fragestellungen. Das heißt aber, bei AMP bist du dann auch insbesondere so zuständig für das Thema Integration der Modelle, was man da, sag ich mal, rausholen kann noch, oder machst du da eher klassisches Software Engineering?
All over the place, würde ich sagen. Also man ist so ein bisschen überall, nachdem wir ein kleines Team sind, vor allem im Vergleich zu den Labs, also zum Beispiel Anthropic, wir sind nur 20 Leute. Deswegen hast du jetzt nicht nur einen Aufgabenbereich und du machst nichts anderes. Ich fokussiere mich schon stark auf die Modellseite, was vor allem die ganzen, also wie man das nennt, dieses Harness-Tuning, also letztendlich die Definition von den verschiedenen Tools, die das Modell hat, die System-Prompts, wie das Context-Engineering funktioniert, also wie wird eingelesen. Auch zum Beispiel Handoff habe ich gebaut. Also ich bin sehr, sehr stark modellseitig unterwegs, auch unsere Evals, aber letztendlich auch Software-Engineering. Und ich glaube, das ist halt vor allem bei Coding-Agents, wenn du den Output nicht wirklich evaluieren kannst, also selber Software-Entwickler bist, ist es sehr, sehr schwer, einen Coding-Agent zu bauen. Weil letztendlich nicht weiß, hey, ist der Output gut oder schlecht oder viel mehr Nuance, weil die Modelle immer besser werden, es entwickelt sich mehr von, hey, ist die Syntax korrekt so jetzt? Ist es eine richtig gute Architektur? Ist es an der richtigen Stelle? Ist es performant? Habe ich irgendwo eine Memory Leak? Also die Probleme, die die Modelle lösen wollen, gehen immer ins Komplexere und mehr in dieses, was früher eben oder vor allem in den ersten Modellen sehr, sehr auf der Menschenseite immer noch war.
Ja, okay. Das ist sicherlich jetzt auch ein Thema, wo extrem viele natürlich dran arbeiten und ein Interesse haben. Also einerseits merkt man, das wird ja immer mehr auch in die Modelle reintrainiert, dass sie dann auf bestimmte Sachen achten, dass sie einfach sehr sorgsam sind, teilweise übervorsichtig, ne, mit der Fehlerkorrektur und sowas, mit Try-Catch-Mechanismen und sonst was. Aber das Spannende, da finde ich natürlich die Fragestellung, wie schafft man es wirklich hinterher einzuschätzen, ist die Architektur, die da jetzt gebaut wird, ist die gut? Ne? Man kann natürlich immer davon ausgehen, dass vielleicht ein Experte das benutzt, dann weiß man, okay, der Experte kann das noch am Ende evaluieren, aber das Ziel ist ja schon, dass man immer mehr auch das Tooling und die KI damit beauftragt, das auch direkt richtig zu machen, oder?
Das ist das Ziel, ja. Und da fand ich, gab es tatsächlich vor kurzem einen relativ großen Sprung, vor allem mit den OpenAI-Modellen, GPT-5.3 Codex, wo dieses Verhalten von dem Modell, das viele Menschen eigentlich nicht wollten, dass es wirklich sehr, sehr lange erstmal Dateien liest und drüber nachdenkt, was vielen Leuten eben nicht gefallen hat, eigentlich letztendlich dafür gesorgt hat, dass das Modell besseren Code produziert und vor allem eine bessere Architektur. Letztendlich auch sehr, sehr stark darauf basieren, dass das Modell mehr von der Codebase sieht, weil es mehr Dateien liest, aber auch, weil es viel länger in diesen Thinking Blocks, also im Denken, so Probelösungen formuliert. Also wenn man sich als Nutzer wirklich mal hinhockt und diese Thinking Blocks liest, es formuliert Lösungen oder mehrere verschiedene Möglichkeiten und das ist quasi so diese Designphase oft in einem Modell, als sich überlegt, hey, wo platziere ich das? Was ist der richtige Name für die eine Funktion? Wie integriere ich das in die verschiedenen Module? Und dadurch, dass das Modell eben viel mehr Zeit und viel mehr Token aufgebracht hat, um das Ganze zu machen, war die Architektur besser und du hattest wirklich einen richtigen Sprung damit. Wie sehr vertraue ich denen? Ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, wo bewege ich mich in der Codebase. Meistens ist es tatsächlich so, wenn ich selber an AMP arbeite und den Coding Agent eine Aufgabe gebe, wenn es in den Teil von der Codebase ist, wo ich mich sehr, sehr gut auskenne, kann ich Ihnen direkt sagen, hey, wo wird das integriert? Was sind die richtigen Punkte? Was ist das Design, das ich haben will? Was ist das Interface? Und gibt es meistens direkt im Modell und dann kann ich einmal draufschauen und es passt. Wenn es in anderen Teilen ist, muss ich da ein bisschen mehr lesen. Und dann ist es so die Frage, hey, wie viel Zeit will ich oder muss ich damit verbringen? In manchen Sachen ist es nicht kritisch, zum Beispiel es ist ein Admin-Dashboard, das nur intern benutzt wird. Das muss nicht das beste Design oder die höchste Softwarequalität haben oder die höchste Performance. Andere Sachen, wenn es User-Facing ist, muss ich genauer drauf schauen. Und dann muss ich eben ein bisschen mehr in Code-Review reinsteigen. Aber das ist oft, der Mensch muss entscheiden, hey, wie viel Review mache ich? Und deswegen finde ich auch dieses Coding-Agent, es ist kein kompletter Ersatz für einen Entwickler. Es macht dich nur viel effizienter. Und dieser Taste, also was ist eine gute Architektur, was ist ein guter Design für mein Produkt, für meine Software, die entwickelt, ist letztendlich bei dir als Nutzer und eben auch diese Entscheidung, hey, will ich das jetzt aufwenden?
Ja, ist in meiner Erfahrung auch so. Also ich merke auch Dinge, wo ich selber sehr viel drüber nachgedacht habe, wo ich selber weiß, was ich auch für eine Architektur haben will. Da kann man dann sehr schnell auch nachsteuern, wenn man sieht, okay, es geht vielleicht nicht in die richtige Richtung oder halt am Anfang direkt das spezifizieren. Aber es kommen natürlich jetzt immer mehr Leute, auch wie ich, auf den Geschmack, Software zu entwickeln, die eigentlich nicht klassische Softwareentwickler sind. Wie siehst du das denn? Also AMP richtet sich, glaube ich, Stand heute noch eher wirklich an die Profis, an die erfahrenen Softwareentwickler oder würdest du auch sagen, dass ihr auch schon in Richtung Erschließen neuer Nutzergruppen geht, die Vibe-Coder auch mal mit AMP experimentieren können?
Also wir haben auch Vibe-Coder, ich mag den Begriff nicht wirklich.
Ja, der Begriff ist scheiße, aber irgendwie hängt der fest.
Ich habe auch nicht den klassischen Softwareentwicklungshintergrund. Ich habe was studiert, das schimpft sich TUM-BWL, ist eine Kombination aus BWL und was auch immer an technischen Nebenfach du haben willst. Bei mir war es hauptsächlich Computer Engineering, also ich habe sehr, sehr viel Reinforcement Learning und AI gemacht. Deswegen Softwareentwicklung ist bei mir auch nur antrainiert. Und ich glaube, ein großer Teil von der Software Engineering oder von Software Engineers oder der allgemeinen Branche sind nicht trainierte Computer Scientists, die das an der Uni studiert haben. Das sind sehr, sehr viele, die das nicht haben, sondern die eben durch Erfahrung das meiste gelernt haben. Und ich glaube, das ist auch der schlagende Punkt in Softwareentwicklung. Der Großteil an was man lernt, ist durch Erfahrung. Also wie viel benutze ich heutzutage noch an Wissen, das mir in der Uni beigebracht wurde? Nicht so viel. klar, es ist nützlich zu
aber
wissen.
Aber die Frage wäre, wie würdest du klarkommen, wenn du dieses Fundament nicht hättest, ne? Wenn du dieses Learning to Learn nicht durchlaufen wärst?
Ja, und auch so diese Fundamentalen. Wie funktioniert eine CPU? Was ist Memory? Was ist ein Cache? L1, L2, L3? Alles sehr, sehr nützlich. Aber letztendlich sehr, sehr weit weg von dem, was ich in Softwareentwicklung mache. Und was du eben jetzt heutzutage auch hast, du kannst viel schneller lernen. Also als ich angefangen habe zu programmieren, es war sehr, sehr schwer, weil letztendlich, um ein komplettes Produkt oder ein komplettes Projekt zu bauen, musste man sehr, sehr verschiedene Programmiersprachen können. Also normalerweise brauchst du immer irgendwas für Frontend, irgendwas fürs Backend. Ich habe viel Embedded gemacht. Dann direkt der Startpunkt ist direkt mal in C. Alles, jedes Mal, wenn du in ein Problem reingelaufen bist, saß du da erstmal ein paar Stunden und musstest dich da durchfuchsen, musstest Stack Overflow, die Dokumentation lesen und bist meistens dann trotzdem nicht weitergekommen. Deswegen finde ich, heutzutage haben die Leute viel bessere Möglichkeiten, Programmieren zu lernen und vor allem auch so komplette Projekte abzuarbeiten alleine und so projektbasiertes Lernen zu machen. Und ich glaube, das ist der große Vorteil auch von dieser Technologie, was halt dieses Vibe-Coding auch viel mehr ermöglicht, dass du halt Vibe-Coden kannst, aber auch relativ zügig vom Vibe-Coding zur richtigen Entwicklung gehen kannst, weil du einfach schneller lernst, wenn du versuchst zu lernen. Genau. Und ich glaube, das geht oft verloren, dass die Leute Vibe-coden einfach nur und lernen aber nichts draus aus ihren Fehlern oder aus Sachen, die sie gebaut haben. Und ich glaube, das muss halt noch so ein Aspekt sein. Und ich finde so, das geht so in die Richtung so Technical Debt bei Vibe-coding. Man baut sehr, sehr viel Technical Debt auf, weil wenn du gerade anfängst, das Modell einfach nicht dirigieren kannst, hey, wie soll das gebaut werden? Wie halte ich eine Codebase relativ sauber und modular und habe nicht Dependencies on top of Dependencies? Und ich glaube, um das zu schaffen, muss halt wirklich darauf fokussiert sein, hey, ich nehme was daraus weg von dem, was ich gerade mache oder von einem Problem, das ich gelöst habe. Was war davor falsch? Was mache ich jetzt richtig? Was mache ich besser? Wie kann ich das in der Zukunft anwenden? Und auch hinterfragen und wirklich tiefer zu gehen. Hey, warum war das falsch? Warum war das falsch? Und ich glaube, wenn man das macht, kann man viel schneller in diese Softwareentwicklung reingreifen und viel schneller Erfahrung sammeln, was man früher nicht hatte. Weil früher hattest du erstmal eine lange Trainingsphase im Unternehmen, bevor du überhaupt was Richtiges bauen durftest oder beitragen durftest.
Ja, also das deckt sich auch mit meiner Erfahrung tatsächlich. Also ich sage auch immer, die letzten 3 Jahre habe ich mehr gelernt gefühlt als jemals zuvor. Aber es ist halt auch, man muss es wollen. Also es ist natürlich sehr schnell, dass man in den Modus kommt, okay, ich habe den magischen Knopf, auf den drücke ich und dann kriege ich mein Ergebnis, was ich haben will und hinterfrage gar nicht, was da gerade passiert ist. Und kenne ich aber auch selber. Also man verfällt da sehr schnell rein und deshalb gibt es ja auch einige, die sagen, ja, schön und gut, jetzt kann man theoretisch schneller lernen, aber das eigentliche Lernen hat ja früher erfolgt durch sowas wie Reibung, die entstanden ist, ne? Durch Friction, dass man wirklich, wie du gesagt hast, man musste sich durchkämpfen durch gewisse harte Sachen, Stack Overflow oder sonst was ausprobieren. Ich bin da selber sehr zwiegespalten, weil ich persönlich schon glaube, dass man jetzt mit KI und LLMs extrem schnell lernen kann, wenn man es richtig macht. Aber die Frage ist natürlich, ob das jetzt in der Breite auch wirklich dann so ankommt oder ob wir nicht einen Verlust von Fähigkeiten haben und das dann erst später merken werden. Ne?
Ja, also ich glaube, dieses ich entlerne etwas ist so ein Punkt, der bei mir immer so im Hinterkopf mitschwimmt. Es ist, man kommt so in diesen Reflex rein, hey, ich denke nicht mal über ein Problem nach, bevor ich das einen LLM gebe, sondern mach einfach Copy und Paste, nimm den User Bug Report, schmeiß es in den Coding Agent rein und meistens produziert es dann eine Lösung. Und ich muss selber nicht nachdenken. Und passt für sehr, sehr viele Anfragen, aber ist halt auf Dauer, wenn ich das permanent mache, wahrscheinlich kontraproduktiv für dich selber, weil du irgendwann die kompletten Fähigkeiten, die du eigentlich aufgebaut hast, verlernst. Aber der Softwareentwicklung ist Syntax zum Beispiel von einer gewissen Programmiersprache wirklich das Entscheidendste, was du lernen solltest. Ist bestimmt hilfreich, aber ich konnte es schon immer nachschauen mit einem guten LSP. Und jetzt machen die Modelle einfach viel mehr. Also es ist einfach ein besseres Tool für den Job. Ich sollte aber hinterfragen, hey, ist die Arbeit, die gemacht wird, wirklich notwendig? Was passiert da wirklich im Hintergrund, dass ich das verstehe? Wie wird es ausgeführt? Ist es die richtige Reihenfolge? Ist es an der richtigen Stelle? Muss die Arbeit überhaupt gemacht werden? So, und ich glaube, es schiebt einfach mehr von der Arbeit auf einen höheres Level, auf ein konzeptionelles Level, was tendenziell schon immer die schwierigere Arbeit war, wo man sich einfach ein bisschen mehr hinsetzen muss und sich stark konzentrieren muss und verschiedene Designmöglichkeiten abwägen. Und das ist tatsächlich das, wo ich am meisten Angst habe, dadurch, dass man es immer diesen LLM gibt, dass es so ein bisschen wie so Instagram Reels ist. Man trainiert seinen kurzen Attention Span und verbringt eben keine Zeit damit, mal sich hinzuhocken mit Block und Papier oder auf dem Whiteboard, so verschiedene Designmöglichkeiten abzuwägen, weil es eben so einfach und so schnell ist, eine Lösung zu produzieren. Und früher, weil ich das per Hand coden musste und dieses Coden sehr, sehr lange gedauert habe, habe ich meistens mir erst überlegt, hey, wie und was mache ich? Und dann implementiere ich es. Jetzt, weil es so schnell ist, was zu produzieren, gehe ich meistens direkt in die Umsetzung und mache mir weniger Gedanken drüber. Und ja.
Ist wahrscheinlich etwas, was wir jetzt auch lernen müssten. Also ich meine, den goldenen Weg kennt noch keiner, würde ich behaupten. Also die Technologie entwickelt sich so schnell weiter, dass wir alle mehr oder weniger probieren, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Es gibt natürlich manche, die sind natürlich weiter als andere. Aber ich glaube, viele Learnings, die merkt man jetzt auch so, die machen alle Leute so durch. Und das, was du angesprochen hast, dass man vielleicht sich doch dann trotz der Fähigkeit, ein LLM zu nutzen, auch mal hinsetzt und von Hand oder zu Fuß überlegt, bevor man dann das LLM anschmeißt, ist zumindest etwas, was ich versuche bei bestimmten Tätigkeiten, die mir dann auch viel bedeuten, zunehmend doch schon zu machen, wenn ich jetzt irgendwie einen Blog-Eintrag schreibe oder so, dass ich sage, nee, ich schreibe es einfach selber, auch wenn das mühselig ist und aufwendiger, aber am Ende geht es mir ja darum, dass ich quasi meine Ideen rüberbringe und aufschreibe. Und ich kann mir vorstellen, dass es wird so bei eigentlich in allen Berufsgruppen sein, dass wir feststellen werden, wo sollten wir doch noch wirklich zu Fuß auch mal, vielleicht ab und zu, nicht immer, aber den Weg gehen und wo können wir uns wirklich dann auf diese Systeme verlassen.
Ja, und ich hocke gerade zum Beispiel an dem Problem mit, wie haben wir den Fokus von unserer CLI-Application, also wo wird der gerade gesetzt und wie wird der weitergegeben von Component zu Component? Und da das Erste, was ich mache, ich hocke mich erstmal hin und schaue mir verschiedene Sachen an, wie die das handhaben. Also jetzt zum Beispiel, ich habe mir einen Browser angeschaut, ich habe mir Flutter angeschaut, ich habe mir Radix UI Primitives angeschaut. Wie benutzen die Fokus oder wie wird das weitergegeben? Was sind so die verschiedenen Aktionen, die passieren können? Also Fokus wird weitergegeben, der Fokus geht komplett verloren und der Component wird unmounted vom DOM. Was ist die Datenstruktur dahinter? Und einfach nur, weil es eine wichtige Komponente ist. Und bei mir ist, ehrlich gesagt, ich verbringe jetzt lieber mehr Zeit und lese mich da gut ein, versuche dann verschiedene Designs und schieße dann wirklich, dadurch, dass die Implementierung so schnell ist, kann ich jetzt wirklich sagen, ich hocke mich hin, implementiere drei, vier verschiedene Möglichkeiten und suche mir dann die beste aus, die mir am meisten gefällt. Dass ich eben später mich nicht mehr hinhocken muss, sondern ich baue einfach eine Abstraktion, ich weiß, sie funktioniert und ich bin dann fertig mit diesen Dingen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich immer mehr zugekommen bin. Ich entscheide mich, wenn es wirklich wichtige Sachen sind, ich hocke mich hin, versuche ein sauberes Design zu kommen, implementiere mehrere und entscheide mich dann für eins, einfach nur, dass ich nicht dann in der Zukunft wieder zurückkommen muss und 20 verschiedene Bug-Reports habe, die ich alle in dieses LLM reinschmeiße und die dann alle neuen Code hinzufügen, wie dieses Homer Simpson Auto auf der gleichen Logik, einfach nur, weil diese erste Logik nicht sauber aufgebaut war.
Ja. Ja, ja, das finde ich ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil das ist ja etwas, was man früher einfach gar nicht gemacht hätte oder hätte machen können, weil es einfach viel zu aufwendig gewesen wäre zu sagen, ich implementiere jetzt 5 verschiedene Ansätze. Das haben sich vielleicht, wenn überhaupt, nur große Unternehmen erlauben können für sag ich mal High-Stakes-Projekte. Und jetzt ist es halt einfach, das kann man sich angewöhnen und kann man machen und hat dadurch dann direkt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme dann wirklich das, was am ergonomischsten mir vorkommt, was am besten passt. Und das ist, finde ich cool, weil es ist eine neue Art, dann auch wieder zu arbeiten. Ne? Und da sieht man dann, wie dieser technologische Wandel einfach ganz neue Arbeitsweisen dann hervorbringt.
Ja, und auch, ich glaube, das ist mit der beste Schnittpunkt, um zu lernen, wenn man dann versucht zu formulieren, warum die eine Lösung komparativ besser ist als die andere. Und wirklich jede Lösung unabhängig mal zu bewerten. Weil dadurch lernt man dann auch besser diese konzeptionelle oder Software-Design-Ebene, indem man mehrere verschiedene Lösungswege abwägt und formuliert, warum sie besser ist als eine andere oder warum sie für das Problem, das ich lösen will, besser geeignet ist.
Ja. Ist auf jeden Fall was ich mir auch mitnehmen werde. Ich habe das bisher schon auch ein paar Mal ausprobiert, aber ich würde sagen, noch zu selten, weil die Möglichkeiten hat man ja jetzt, in kürzester Zeit den Code zu erzeugen, wenn man das Konzept einmal hat. Und ich finde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Ihr seid bei AMP, wenn man jetzt so euren Werdegang verfolgt, anders als viele andere, würde ich sagen, seid ihr ja sehr rigoros mit den Features, dass ihr sagt, ihr hattet Features, du hattest Handoff erwähnt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Handoff noch drin ist bei euch oder ob ihr es schon wieder rausgeschmissen habt. Aber es gab viele andere Features wie To-Do-Listen, die dann quasi das LLM parallel geführt hat, wo ihr gesagt habt, das schmeißen wir wieder raus, das brauchen die neuen Modelle einfach nicht mehr. Wie geht ihr da vor? Wie stellt ihr fest, was ihr braucht und was ihr nicht braucht und dass ihr wirklich dann entscheidet, okay, lasst uns das Feature wieder rausnehmen?
Also ein großer Punkt ist auf der Modellseite. Die Modelle werden aktuell immer besser und du hast alle paar Monate hast du immer mal wieder so einen Step-Change, dass halt wirklich einen spürbaren Unterschied merkst, wie viel besser das Modell ist. Und dadurch verschwinden schon mal ein Haufen Features. Also die To-Do-Listen zum Beispiel ist eins davon. Am Anfang bei Sonnet 3.5 vor allem, so mit das erste Modell, womit so Coding-Agents, die autonom Aufgaben lösen, möglich geworden sind, hat man das gebraucht. Einfach nur, dass das Modell wie so ein Scratchpad hat, wo es einfach nur Haken setzen kann nacheinander. Hey, das sind meine Aufgaben und das habe ich jetzt schon fertig gemacht. Und das ist der nächste Punkt. Weil die Modelle ansonsten oft den Faden verloren haben und einfach nicht mehr die richtigen Sachen oder die komplette Aufgabe nicht mehr bis zum Ende durchgeführt haben. Und wenn die Modelle eben so einen Feature inhalieren, sind wir da rigoros. Also wir reißen es einfach raus. Und Handoff wird da das nächste sein. Also Handoff wird nicht mehr lange überleben. Weil die Modelle inzwischen einfach gut genug sind, dass wenn ich ihn einfach frage, hey, fasse diese Konversation zusammen, sie produzieren einen sehr guten Output. Damit brauche ich die extra Logik, die Handoff implementiert, brauche ich nicht mehr. Die halt mehrere LLM-Calls macht, um möglichst viel Kontext beizubehalten zu der neuen Konversation. Und dann ist der zweite Punkt, benutzen wir selber die Feature. Also es gibt wahrscheinlich kein Team, das die Coding Agents mehr benutzt oder AMP mehr benutzt als wir selber. Und das ist dann immer auch so entscheidungsgebend, benutzen wir unsere eigenen Features wirklich oder sind sie eigentlich unnötig? Und da war jetzt zum Beispiel die VS Code Extension waren ein großes Ding, was einfach sehr wenige von uns aus dem Team benutzt haben, weil die Terminal Application einfach der bessere Weg war, um diese Coding Agents zu benutzen. Und da, ich glaube, das merkt man auch an vielen anderen Produkten, dass sie da eben nicht so rigoros sind, weil man eben die Kunden nicht abschrecken will. Mhm. Aber ich glaube, das ist oft ein Nachteil, vor allem wenn man mit LLM das Produkt selber baut, weil es ist sehr, sehr einfach, Features hinzuzufügen. Und es wird meistens ignoriert, Features wieder wegzunehmen. Und wenn irgendwas nicht mehr notwendig ist, ich brauche es nicht mehr, würde ich immer eher dazu tendieren, hey, ich subtrahiere vom Produkt. Dadurch wird es einfacher, neue Features wieder hinzuzufügen. Einfach nur, weil die Surface Area vom Code ist geringer. Es ist einfacher zu maintainen. Es ist einfacher, als Team eine Übersicht zu behalten, wodurch die Codequalität tendenziell besser ist, weil ich kann besser beurteilen, was das LLM macht. Und ich glaube, es sind so viele verschiedene Punkte, die damit reingehen. Und ich denke, aktuell ist es ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil vor allem die ganzen Coding Agent Companies, sie sind sehr, sehr LLM-driven. Also viel von ihren Code, 100% von ihren Code oder was auch immer sie inzwischen sich hinschreiben.
Manche sind da ja stolz drauf.
Wird produziert von LLMs. Aber bei vielen sieht man das halt auch. Dass es wirklich diese Meme von der Homer Simpson Car ist, dass es overengineert, 100 verschiedene Features, nie wird irgendwas entfernt, es gibt 5 verschiedene Wege, das Gleiche zu machen. Es ist unklar für den Kunden, wie soll er seinen eigenen Prozess aufbauen und optimieren. Und da finde ich, du hast inzwischen die Möglichkeiten, einfach viel mehr zu bauen, aber dadurch solltest du einfach auch viel mehr rausreißen.
Hm.
Weil das nächste Feature, das nächste Interface ist schnell da und wenn irgendwas nicht mehr das Richtige ist für das Produkt oder für das Nutzerverhalten.
Das heißt, Alleinstellungsmerkmal, ihr seid sehr, sehr bewusst, was die Features angeht, schmeißt Features gerne auch mal wieder raus, damit man alles sehr, sag ich mal, überschaubar hält für euch einerseits in der Entwicklung, aber auch letztendlich für eure Nutzer, eure Kunden, die dann nicht, sag ich mal, 5000 verschiedene Ansätze haben, wie man jetzt einen Prompt reinhauen kann, ob man da einen Skill benutzt oder ob man dann so einen Shortcut benutzt oder wie auch immer das dann genannt wird. Was würdest du dann sagen, sind sonst so Alleinstellungsmerkmale von AMP? Ich glaube, eine Sache, die ich noch im Kopf habe, ist, ihr gebt quasi das Modell vor, normalerweise, was der User benutzt. Also du hast nicht eine lange Liste an Modellen, die man selber auswählen kann, sondern ihr kuratiert sozusagen die Modelle im Hintergrund, oder?
Ja, also für die Leute, die das nicht kennen ist oder AMP noch nicht benutzt haben, Cursor, GitHub Copilot haben zum Beispiel einen Model Pick oder auch Klein, Augment Code. Du kannst ja quasi selber aussuchen, hey, welches Modell will ich jetzt benutzen? Gibt es bei uns nicht. Wir fokussieren uns darauf, immer das aktuell beste Modell für Coding ist der Default und es wird benutzt und du hast nicht wirklich einen Weg außenrum. Das ändert sich gerade ein bisschen. Also wir haben jetzt Smart und Deep, was schlechte Labels sind. Letztendlich ist wir machen gerade ein Renaming. Smart ist eher so dieses Interaktive. Also ich hocke wirklich vor dem Modell und bin aktiv dabei, gebe Feedback und versuche, das Modell in die richtige Richtung zu leiten. Dafür sind zum Beispiel die Anthropic-Modelle sehr, sehr gut. Deep ist für uns eher so dieses, es läuft Async, es läuft im Hintergrund, ich gebe ihnen am Anfang eine Aufgabe, definiere das besser runter und schicke es einfach los und ich weiß, hey, das läuft jetzt vielleicht eine halbe Stunde, es produziert guten Code und nach einer halben Stunde gehe ich hin und schaue mir an, was das Modell gemacht hat. Das sind so diese 2 verschiedenen Modes, die du aktuell bei uns picken kannst. Und darin kannst du aber jetzt nicht auswählen, hey, welches Modell ich benutze. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein so ein Ding, was aber auch in die gleiche Richtung geht, hey, wir reduzieren, wie viele Optionen der Nutzer hat. Vor allem, es sind durch die Menge an Modellen, die es inzwischen gibt und die Menge an verschiedenen Firmen, ich glaube, die Nutzer haben Präferenzen, aber sie wissen oft selber nicht, was genau sollen sie jetzt wählen. Also viele Nutzer mögen das einfach, hey, ihr nehmt das Beste, wir vertrauen euch und ihr macht es.
Ja.
Und das Zweite ist, wir haben halt auch einfach, wir können wählen. Wir können OpenAI-Modelle nehmen, wir können Anthropic-Modelle nehmen, wir können aktuell nicht wirklich Google-Modelle nehmen.
Hattet ihr eine Zeit lang, ne? Gemini
hatten wir ein bisschen,
Default.
das, ich glaube, Thorsten hat bereut es immer noch.
Ja gut, aber es ist ja auch eine Einsicht, ne?
Ja, und dadurch können wir halt wirklich auch schauen, hey, für welche Aufgaben sind die Modelle am besten geeignet? Und zum Beispiel auch Code Review haben wir eine gewisse Kombination an verschiedenen Modellen. Für andere, also Sub-Agents, ist letztendlich der Coding-Agent, kann sagen, hey, ich brauche jetzt Input von einem anderen Agent für zum Beispiel, wie sollte ich was designen? Und das ist bei uns zum Beispiel das Oracle. Dafür können wir das ein sehr, sehr spezialisiertes Modell für wählen, das da einfach sehr gut geeignet ist. Für Codesuche haben wir einen eigenen Sub-Agent, der eben wieder auf einem anderen Modell basiert. Und so können wir uns ein bisschen auswählen, hey, was ist jetzt am besten geeignet hierfür? Und das ist wie so ein Omakase-Menü. Also wir suchen uns aus, was gemacht wird, was gut zusammenpasst und geben das letztendlich den Nutzer als Tools.
Hat natürlich für euch den großen Vorteil, es ist einfacher zu debuggen, wenn jetzt irgendwelche Kunden sagen, das und das funktioniert nicht. Ihr könnt es quasi direkt nachstellen, ihr wisst, welche Modelle dahinter hängen. Ich merke das selber, ich baue halt auch selber meine eigenen Lösungen, auch teilweise für die Kollegen. Und wenn du da halt einfach unterschiedliche Modelle schon hast und dann nicht weißt, welches Modell wurde da jetzt genutzt, das ist dann echt teilweise schon haarig, das dann nachzuvollziehen. Von daher, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, viele Nutzer wollen einfach auch gute Ergebnisse haben. Den ist vielleicht, also klar, es gibt, sag ich mal, Fanlager, wie du sagst. Viele mögen die Claude-Modelle von Anthropic für den Charakter, also für den Personality der Modelle sozusagen. Andere haben jetzt seit Monaten festgestellt, okay, die Codex-Modelle produzieren einfach bessere Ergebnisse. Aber letzten Endes, glaube ich, das ist zumindest so auch meine Hypothese. Am Ende wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass das Modell selber relativ egal ist, wenn da die Unterschiede klein sind. Am Ende will man halt diese Ergebnisse haben. Und von daher finde ich euren Ansatz durchaus spannend und gerechtfertigt. Aber wie positioniert ihr euch denn gegenüber jetzt den Laboren, die ja selber sehr ähnliche Produkte im Portfolio haben?
Ich glaube, wir haben einen viel stärkeren Enterprise-Fokus. Das kommt aktuell immer mehr bei Anthropic und OpenAI auch rein, dass sie ihre Coding Agents mehr für Enterprises positionieren. Aber es fehlen immer noch einige Features, die wir von Anfang an eigentlich angeboten haben, was mich auch ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. Zum Beispiel wir haben Thread Sharing. Heißt letztendlich, alle Konversationen, die der Nutzer mit den Agenten hat, sind in der Datenbank abgelegt und sind zugreifbar von zum Beispiel deinem kompletten Team. Und die können sich das anschauen. Was viele Sachen einfach extrem einfach macht, um Arbeit auf der Arbeit von anderen aufzubauen. Also was ich oft mache, Thorsten hat heute was hinzugefügt mit Support Sharing. Also wie wird eine Konversation quasi mit uns als Team geteilt, wenn der Nutzer sagt, hey, da war ein Problem. Und ich konnte einfach nur die gleiche Konversation von ihnen nehmen, konnte die ID nehmen und konnte den Agent sagen, hey, wir brauchen was Ähnliches, gleiche Logik, um die Visibility, also die Sichtbarkeit von den Threads einzustellen. Also ob es jetzt zum Beispiel für den Workspace sichtbar ist, also mit meinem Team oder nur für mich privat oder ist es publik, quasi jeder kann darauf zugreifen. Und dadurch kann ich einfach nur direkt auf Thorsten seine Arbeit und Thorsten seine Entscheidungen aufbauen und der Agent kann es einfach nehmen und ich habe einfach weniger Arbeit, weil ich weniger in den Prompt reinschreiben muss. Ist oft auch ein bisschen interessant, dass es oft so zum Lehren benutzt wird. Also Mitchell Hashimoto macht das oft, dass er wirklich zu einem Commit, also bei uns heißt es Thread, die Konversation einfach anhängt, dass Leute sich das anschauen können und durchlesen können, hey, warum hat er das gemacht, wie hat er die Prompts geschrieben und dann ein bisschen was machen können. Er postet es auch oft auf Twitter, um einfach den Leuten zu sagen, hey, warum habe ich das gemacht? Wie funktioniert das? Was sind so die Trade-offs oder meine Entscheidungen, die hier reingeflossen sind? Das ist so ein großer Aspekt. Einfach viel mehr so Teamfokus. Wir arbeiten als Entwickler fast immer in einem Team zusammen und wir wollen das möglichst einfach machen, dass vor allem so auch die Übergabe möglichst einfach ist. Also nachdem jetzt immer mehr Leute programmieren, Produktmanager, Designer, können die halt auch einfach schon mal diesen Code produzieren. Und für mich ist es oft einfacher, wenn der Designer irgendwas produziert und ich habe nicht nur eine Branch, auf die er hochgepusht hat, sondern ich habe auch den Thread und kann mir den Thread und seine Entscheidungen oder was er haben will letztendlich durchlesen und das übernehmen. Und oft ist es dann wirklich so, ich übernehme das und übersetze es einfach nur in eine technische Sprache, wie das umgesetzt werden soll und kann dann einfach das direkt generieren, so wie es das Designer haben will und habe quasi diesen Kontext von mir, von der technischen Seite, aber auch die Designseite, wie es ausschauen sollte. Mhm. Und das ist so ein großer Aspekt vor allem, was bei uns der Fokus ist. Hey, es ist ein Teamsport, wir arbeiten hier zusammen und wir wollen das letztendlich auch zusammen machen.
Ja, halte ich tatsächlich für ein super, super gutes Feature. Ich habe für mich und meine Kollegen was Ähnliches gebaut, also gar nicht mit dem Fokus Coding, sondern wir haben quasi eine Plattform, wo man dann verschiedene agentische Workflows sozusagen anstoßen kann, chatbasiert. Also fühlt sich nicht anders an als jetzt ChatGPT und Co., nur dass im Hintergrund wirklich Coding-Agenten laufen, weil die einfach mehr machen können. Und ich habe tatsächlich auch so Shared Workspaces, wo man quasi gleichzeitig sehen kann, was machen die anderen da. Man kann gleichzeitig quasi in die Konversation einsteigen. Das LLM kriegt dann quasi mit jedem Prompt noch genannt, okay, das ist jetzt User XY, der das gerade schreibt. Und ich halte das tatsächlich für super wertvoll, nämlich zu lernen, wie gehen andere mit diesen Systemen um. Dadurch, dass, man ehrlich ist, die Technologie ist noch so neu, viele Leute, also oder jeder geht damit ein bisschen anders um und am Ende kommen immer alle und sagen, ja, wie lerne ich jetzt zu prompten oder wie mache ich das besser? Und mir fällt das oftmals schwer. Ich sage, ja, einfach ausprobieren und learning by doing. Aber sich anzuschauen, wie andere damit umgehen, das ist, glaube ich, echt auch super wertvoll. Und jetzt im Coding-Bereich kann ich mir vorstellen, wird das auch sicherlich zum Standard werden, dass man sagt, man muss diese Konversationen halt auch irgendwo hinterlegen, damit wir hinterher halt die Transparenz haben, nachvollziehen können, okay, wie ist das jetzt entstanden?
Ja, und ich glaube vor allem dieses, was auch ein Punkt ist, ist so dieses Proof of Work. Also jetzt Mitchell Hashimoto, klar, wenn der irgendwas macht, ich weiß, das hat technisch Hand und Fuß. Aber inzwischen haben wir halt einfach so viele Blogposts oder Reddit-Posts, die generiert werden, die quasi sagen, hey, oder die irgendeinen Guide geben, wie machst du irgendwas? Und fast alle davon sind LLM generiert. Und also, was vertraue ich jetzt als einer guten Basis und einem guten Fundament, wie ich mit den Modellen handhaben sollte. Und ich finde, da ist halt so eine Konversation, wenn ich sehe, wie der Mensch das wirklich benutzt, nützlicher, weil letztendlich sehe ich, hey, es ist ein bisschen Proof of Work, du hast wirklich damit was gemacht, das hat es vielleicht sogar, es wurde vielleicht sogar gepusht am Ende, ist es reingekommen, also es hat einen guten Output produziert am Ende und ich habe ein bisschen mehr Vertrauen, dass es eine gute Herangehensweise ist, als wenn ich jetzt den 20. Post lese, wie ich mein Prompt richtig strukturiere auf Reddit, die alle ein LLM gefragt haben, hey, schreib mir einen Blogpost, wie ich einen Prompt richtig strukturiere, die sich wahrscheinlich am Ende auch alle auf den gleichen einen Artikel beziehen, der auch von den LLM geschrieben wurde.
Ja, klar. Also da, das halte ich für tatsächlich ein sehr, interessantes Problem, was wir jetzt natürlich jetzt schon sehen und in Zukunft noch mehr sehen werden, nämlich immer mehr KI-generierte Inhalte und dann auch nachzuvollziehen, okay, ist nur weil es KI generiert, ist es ja nicht per se schlecht, sondern letztendlich, was man aber will, ist, dass es durchdacht ist, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, dass vielleicht auch die eigene Meinung wirklich drinsteckt und nicht nur irgendwas, sag ich mal, wiedergekautes, was das LLM so ausgespuckt hat. Und von daher glaube ich, außerhalb von Coding wird dieses Thema, dass man halt wirklich nochmal die Traces hat von der oder die Chat-History, um das nachvollziehen zu können, wird sicherlich in vielen Bereichen wahrscheinlich relevant werden.
Ja. Oder irgendeine Art von, ich glaube, in GitHub oder bei Open-Source-Projekten sieht man das jetzt schon ein bisschen, dass es kommt mit irgendeinem Reputationssystem, ob es daran liegt, ein anderer Maintainer muss dich empfehlen.
Ja.
Oder du bist auf einer Whitelist, bist nicht auf einer Blacklist. Was ich letztendlich mal sehen will, ist irgendein Proof of Work. Also man hat wirklich schon Arbeit geleistet. Ich habe Subjektexpertise. Ich habe wirklich Research gemacht und ich sehe das auch, dass du dich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hast, die mehrere Sachen dazu angeschaut hast oder durchgelesen hast, ein paar Sachen implementiert und ausprobiert hast. Und ich glaube, das wird halt auch immer schwieriger. Wie mache ich das? Und wird in der Zukunft zum Beispiel ein schlecht geschriebener Blogpost ein besseres Merkmal sein als ein richtig gut geschriebener, weil die LLMs so gut sind im Schreiben, dass ich dann denke, hey, das hat ein Mensch geschrieben, der ist zwar schlecht im Schreiben, aber der hat sich halt mit dem Thema wenigstens auseinandergesetzt.
Dann werden sich meine Blogposts vielleicht tatsächlich absetzen. Da sind auf jeden Fall immer noch viele Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehler drin, weil ich einfach zu faul bin, nochmal zurückzugehen und drüber zu bügeln. Aber das ist spannend, weil das Gleiche wird es vielleicht dann auch geben bei der Bewerbung, ne? Also es ist ja heutzutage schon so, dass die Unternehmen, wenn die eine offene Stellen haben, du kannst dich ja gar nicht retten vor KI-generierten Bewerbungen, die dann alle irgendwie gleich aussehen und alle irgendwie behaupten, keine Ahnung, was man für Erfahrungen hat. Ich glaube, das Thema Reputation und Empfehlung durch andere Personen wird wahrscheinlich in Zukunft wirklich wichtiger werden, um überhaupt dann durchzukommen in der Masse.
Ja, oder eine Seitentür. Also das war's, ich habe da irgendwann mal einen Blogpost gelesen, den ich eigentlich relativ gut fand. Die meisten Leute, wenn eine Bewerbung ausgeschrieben wird, versuchen immer erst das Direkte, hey, ich bewerbe mich. Aber das ist letztendlich der einfache Weg. Und was man immer machen kann, ist, hey, was für Probleme hat das Unternehmen gerade, das ein bisschen Bezug auf diese Stelle hat? Und mir dann gehe ich auf die Website und schaue mir dann verschiedene Sachen an und dann kann ich halt einfach relativ zügig heutzutage mit Lovable, mit AMP, mit irgendeinem Coding Agent dafür eine Lösung produzieren. Und dann anstelle, dass ich nur eine Bewerbung habe, schicke ich das halt gleichzeitig auch mit ein bisschen, hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt, das sind die verschiedenen Optionen, das ist das Problem, das ich gesehen habe, das sind Lösungswege, letztendlich habe ich diesen Lösungsweg gewählt, das ist sinnvoll, weil A, B, C und schickt es mit oder schickt es eben direkt an irgendeinen Arbeiter oder meinen zukünftigen Fortgesetzten. Und damit sind die halt direkt ein bisschen begeisterter oder sehen, hey, ich habe mir auch Gedanken gemacht, habe mich ein bisschen mit den Themen auseinandergesetzt und schicke direkt ein bisschen was mit, was eben zeigt, hey, ich habe Lust auf dieses Thema und mich damit auch
Ja,
auseinanderzusetzen.
es wird auf jeden Fall nicht einfacher, ne? Also man muss sich da tatsächlich dann schon immer mehr Gedanken machen, aber ja, letztendlich ist das eine bittere Pille, die wir schlucken müssen. Auch oder trotz oder gerade wegen KI werden solche Sachen wahrscheinlich nicht einfacher werden, sondern aufwendiger. Du hattest schon gesagt, also ihr setzt euch ab gegenüber OpenAI und Co. durch, sag ich mal, bestimmte Features, Enterprise-Fokus. Andere gehen ja den Weg wie Cursor beispielsweise, dass die auch eigene Modelle feintunen zumindest, also nicht komplett selber trainieren, sondern dann auch mal gerne ein chinesisches Modell nehmen und feintunen. Macht ihr das auch schon? Habt ihr darüber nachgedacht? Ist das für euch out of scope? Du sagtest, ihr seid 20 Leute.
Also wir hatten unser Tab-Modell zum Beispiel, also für Autocomplete. Also das ist jetzt ja nicht das, was man sieht, wenn ihr zum Beispiel in VS Code seid, dass die nächsten paar Wörter vorgeschlagen werden. Da hatten wir unser eigenes Modell. Wir hatten auch mal ein eigenes Modell für den Codebase Search. Ich sehe es für vor allem unsere Teamgröße. A, sehe ich es problematisch. B, ich finde, die Maintenance, die man sich aufbürdet, sobald man ein Modell trainiert, ist das, was meistens unterschätzt wird und was immens ist. Ein Modell zu trainieren, der Input, der vorne reingeht, ist schon groß, aber ich finde, die Maintenance ist noch größer, weil ich muss es immer up to date halten und ich muss es gegenüber von den OpenAI und Anthropic-Modellen, die sich hauptsächlich darauf fokussieren und tausende Mitarbeiter haben, die nichts anderes machen als Modelltraining, muss ich up to date bleiben. Und das ist, finde ich, die Hauptproblematik, weil das Modell muss komparativ zu den Modellen von OpenAI und Anthropic gleich aufbleiben. Und das kostet extrem viele Ressourcen und extrem viel Zeit und extrem viel Fokus. Und ich glaube, das ist für kleine Teams extrem schwer. Und ich bin wirklich gespannt, wie Cursor das managen wird und ob die da wirklich on par bleiben können. Weil du hast einfach nicht die gleichen Ressourcen, du hast nicht die gleichen Leute, die du anlockst als Coding Agent, als in einen reinen Research Lab. Und das dann eben einmal ein Modell zu trainieren, das richtig gut ist, okay. Aber kannst du das dann konsistent auf den gleichen Punkt halten und auf der gleichen Performance wie die großen Labs. Und ich würde sagen, für uns kaum möglich oder eigentlich unmöglich.
Und wie siehst du dann grundsätzlich das Thema der Kosten, die dadurch entstehen, wenn man jetzt auf externe Anbieter angewiesen ist? Ihr reicht das Ganze ja weiter, ne? Dass man wirklich jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt ja nicht die All-You-Can-Eat-Subscription, sondern ihr macht quasi Pay-Per-Use, sodass ihr da, sag ich mal, zumindest rechnerisch das immer sehr gut abwägen könnt. Aber man sieht ja jetzt auch die ersten Leute, die darüber sprechen, okay, wir haben die Kosten unterschätzt, die entstehen, wenn man jetzt diese Agents sehr in der Breite einsetzt im Unternehmen. Es entstehen einfach enorme Kosten. Und vor allem, es ist ja immer in der Diskussion, bleiben die Kosten so? Ist es jetzt alles subventioniert oder ist es nicht subventioniert? Wie siehst du das?
Ich glaube, die ersten Würfel sind da schon gefallen. Also ich glaube, Anthropic hat jetzt angefangen, auf ihren Enterprise-Plänen auch auf Usage-Based Pricing umzusteigen. Und die ganzen Coding-Produkte aktuell sind extrem subventioniert. Also ihr könnt euch da genug Blogposts erinnern. Ich sage jetzt nicht, dass ich die besten Zahlen habe, aber ich würde für so Power-User sagen, hast du dann ein extremes Multiple, was du an Mehrkosten hast im Vergleich zu was diese Subscription einbringt. Weil die 200 Euro im Monat, das verbrauchen manche Nutzer einfach am Tag. Und dementsprechend unprofitabel bist du auch. Und ich glaube, das ist nicht nachhaltig, was wir aktuell auf dem Markt sehen, dass das die ganzen Firmen weiter betreiben. Und wir geben eben die Kosten weiter. Also ich glaube, Quinn hatte da irgendwann mal, also unser CEO hatte irgendwann mal einen interessanten Post, dass er gesagt hat, wir sind der einzige profitable Coding Agent auf dem Markt, weil wir das eben nicht machen. Und dann ist es bei uns eben die Frage, hey, dieses Plus X Pricing, also wir haben im Enterprise Plan, machen wir eben Profit, dass wir haben, sind wir gut genug oder ist unser Produkt gut genug, dass es diesen Aufpreis wert ist. Und genau das ist der Fokus, weil wir können letztendlich unsere Kostenbasis nicht stark runtertreiben, weil wir von den API-Kosten abhängig sind. Ich würde sagen, aktuell sind wir es wert und das ist letztendlich schwer objektiv zu beurteilen, aber was wir oft hören, ist, dass wir auch token-effizienter sind. Also dass letztendlich auch wenn wir ein bisschen teurer sind für Enterprises, dass wir dadurch, dass wir weniger Token verbrauchen, einfach Kostenbasis ist geringer. Sollten wir Äpfel zu Äpfel vergleichen, also sollten die zum Beispiel direkt gegen die API von OpenAI und Anthropic laufen. Und ich glaube, über Zeit wird sich das allgemein mehr auf einen Fall normalisieren, dass alle Richtung Usage-Based Pricing sich bewegen. Einfach nur, weil AI als Feld, es ist nicht Software. Ich habe laufende Energiekosten, ich habe laufende Kosten für GPUs und die sind relativ fix pro Request basierend auf der Anzahl an Input und den aktuellen Strompreisen. Und damit habe ich schon dieses Lower Bar an Kosten, das ich eben decken muss pro Request. Wie große Skaleneffekte da möglich sind, das wird, glaube ich, noch wirklich interessant zu sehen. Also auch der Cursor-Deal von heute jetzt eben mit SpaceX. Was können die machen? Einfach nur dadurch, dass sie jetzt einen Zugang haben zu extrem viel Compute. Das bleibt offen und wirkt, glaube ich, richtig interessant in der Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Ich mache mir da sehr viele Gedanken drüber. Ich bin grundsätzlich auch ein Freund von Open Source und lokalen Modellen. Natürlich jetzt nicht für Coding notwendigerweise, sondern für kleinere Aufgaben. Da habe ich tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. Für so, sag ich mal, normale Assistant Tasks funktioniert das mittlerweile tatsächlich erstaunlich gut, wenn man jetzt so ein Quen 3.7 nimmt, 35b. Ich bin selber erstaunt, dass das echt schon auch im Agentic Loop Dinge machen kann und dann hilfreich sein kann. Ich glaube aber letztendlich wird es so darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich das Thema AI, ähnlich wie halt man bei einem Stromanbieter ist man halt bei so einem AI oder Coding-Anbieter und zahlt das tatsächlich dann wirklich usage-based, weil anders kann es sich natürlich einfach nicht rechnen.
Ja, und was würde bei uns ist halt auch mit die Hoffnung, dass nicht nur ein Player dominiert. Also ich glaube, sollte jetzt ein Player wirklich das hauptdominante Modell rausbringen und es gibt keine Chance mehr oder ein anderer geht pleite, ist es schlecht für uns, aber ich glaube, es ist halt auch schlecht für den Markt allgemein. Weil du auf einmal so einen kompletten Market Capture hast von den Unternehmen, dass alle Kunden letztendlich zu einem Anbieter gehen müssen. Ich hoffe, das passiert nicht. Ich finde, ich höre da auch immer so gemischte Stimmen, ob Open Source das so eine Hoffnung hat oder nicht. Also es geht so Monat zu Monat. In einem Monat sagen dann auf einmal wieder viele Leute, hey, Open Source, wir sind so knapp dran, es geht alles weiter. Und in anderen Monat ist dann wieder, hey, ja, okay, Open Source hat keine Chance, die Kluft
im direkten im direkten Vergleich ist es halt immer ein Abstand, ne? Es hinkt halt immer mal mehr, mal weniger zurück. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist halt wichtig, dass man sagt, okay, es geht nicht darum zu sagen, das Modell ist exakt genauso gut wie die großen Anbieter, sondern eher um die Frage, was können denn Open-Source-Modelle machen, wo ich den Use-Case einfach laufen lassen kann im Hintergrund sozusagen, wo das dann wirklich dann am Ende nur einmal Investitionen und Strompreise ist. Ich glaube, am Ende, wie gesagt, wird es so hybrid sein. Ich glaube, man will immer die absolut beste Intelligenz für bestimmte Aufgaben haben, aber die Frage ist, braucht man das für wirklich alle Aufgaben? Also muss es dann immer ein OpenAI oder ein Anthropic-Modell sein oder kann man das Ganze nicht irgendwann, sag ich mal, aufteilen auf bestimmte Use Cases, auch abhängig natürlich dann davon auch, wie zum Beispiel Datenschutzanforderungen stehen. Bleibt aber auf jeden Fall spannend, das zu beobachten. Ich glaube, am Ende ist das Thema Geld natürlich der entscheidende Faktor und da sind OpenAI und Co. natürlich weit, weit, weit weg, was sie investieren können in solche Training Runs, und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, an dem das rein über Open Source einfach nicht mehr gemacht wird, wo auch chinesische Unternehmen, sieht man ja jetzt auch schon, immer mehr chinesische Unternehmen geben ihren neuesten Modellen dann keine Commercial-Lizenz oder machen die gar nicht Open Source. Ich glaube, dass wir tatsächlich wahrscheinlich noch länger das sehen werden, dass die besten Modelle auf jeden Fall Closed Source bleiben werden. Aber ich bin bei dir und habe auch die große Hoffnung, dass es nicht ein Anbieter sein wird, sondern möglichst viele. Das wäre für euch natürlich, wäre das natürlich Best Case, weil ihr sucht euch dann wirklich immer die Modelle raus, die für eure derzeitigen Funktionalitäten Sinn machen.
Ja, und dann läuft es halt in so die Richtung, die wie Apple Intelligence, also wo sie versucht haben, hey, okay, was kann ich lokal bearbeiten oder was muss ich auf einen privaten Server eskalieren?
Ja.
So dieses Modell-Routing, was auch, glaube ich, mit GPT, ich glaube, 4.1 war es, ein bisschen auf die Fresse geflogen ist. Also wie entscheide ich, hey, gehe ich zum Großen, zum Kleinen oder zum Thinking-Modell, wo sie versucht haben, das automatisch zu routen. Das ist, glaube ich, immer noch sowas, was ein bisschen schwer ist, richtig gut zu machen, einfach nur, weil es extrem abhängig ist vom Nutzer und wie der Nutzer seine Aufgabe formuliert, weil oft ist es so, hey, der Nutzer stellt am Anfang eine Frage und es schaut aus, als würde er einfach nur eine einfache Frage stellen, aber dann entwickelt sich das dann doch in, hey, ich will jetzt irgendein komplexes Problem lösen, und gehe ich dann nochmal zu einem anderen Modell, dann schmeiße ich aber extrem viel an Arbeit, die ich schon gemacht habe, weg, weil ich den Cache baste, weil ich Modell wechsle. Und dadurch habe ich diese Zusatzkosten. Dann ist es nicht nur eine Entscheidung, hey, ist die Aufgabe komplex, sondern ist es basierend auf wie viel ich schon gearbeitet habe und was ich schon gemacht habe, sinnvoll zu wechseln? Also ist es diese Zusatzkosten wert? Und ich glaube, das ist so ein Trade-off-Spiel, was aktuell, würde ich sagen, sind die Modelle noch nicht gut genug, um gut zu routen.
Ich bin auch tatsächlich kein Fan von diesem Modell-Routing-Ansatz, sondern ich glaube, also für mich persönlich und in der Anwendung später, glaube ich, macht es Stand heute einfach Sinn, nach Use Cases zu sortieren und zu sagen, okay, ich weiß, dieses Modell kann zum Beispiel meine E-Mails sortieren ohne Probleme, dann benutze ich immer dieses Modell dafür, und für, keine Ahnung, Recherche im Rechtsbereich habe ich halt ein anderes Modell dann immer. Das ist, glaube ich, aktuell noch die einfachere Abwägung als dieses Routing, weil dann ist auch die Frage, wie debuggst du das hinterher? Also wie stellst du fest, was besser funktioniert, was schlechter funktioniert? Das ist dann, wird dann, glaube ich, schon echt sehr schnell sehr komplex. Ich bin einfach einfach ein Freund davon, Optionen zu haben. Ich glaube, da decken sich unsere Meinungen. Ihr habt auch gerne mehrere Optionen in petto und nicht alle Eier in einem Korb. Du hattest schon erwähnt, ne, du hast an der TU München studiert, du hast auch in Deutschland, du hast ja immer noch ein Unternehmen in Deutschland, wenn ich das richtig gesehen habe, was quasi KI-Services anbietet. Hast aber auch gesagt, hier in Deutschland ist es sehr schwierig. Was sind denn da so Dinge, die sich aus deiner Sicht ändern müssten, damit wir hier irgendwie wieder ja, ich will nicht sagen Anschluss finden, weil es hängt davon ab, von dem Bereich, aber gerade im Bereich KI und Geschwindigkeit, da sind wir natürlich gar nicht gut aus meiner Sicht.
Ich glaube, in Deutschland, du hast kulturelle Probleme und dann hast du strukturelle Probleme. Und die kulturellen Probleme sind vor allem im Vergleich zu, wenn du dir Silicon Valley anschaust. Und vor allem, ich finde, da hat Y Combinator sehr viel vorangebracht, dass sie einfach diese Kosten an, ich gründe ein Unternehmen und es scheitert, haben sie nicht nur reduziert, sondern sie haben es eigentlich in was Positives entwickelt, dass es positiv ist für deinen Lebenslauf, für dein CV, was zu gründen, bei Y Combinator zu sein, ein Startup aufzubauen und dann letztendlich zu scheitern. Das ist meistens danach, dein Lebenslauf schaut richtig gut aus, weil du eben bei YC warst und in ein Startup. Und ich glaube, das ist eben ein großer Punkt, der uns in Deutschland fehlt. So, diese Bereitschaft zu gründen ist viel geringer, dadurch, dass dieses Risiko viel höher scheint, weil die Akzeptanz zu gründen und zu scheitern einfach viel geringer ist. Dann strukturell fehlt uns einfach extrem viel Infrastruktur. Also an der TUM vor allem extrem viele von meinen Kommilitonen, die gründen, gehen zu YC oder gehen in die USA und wenn sie hier gründen oder hier bleiben, ist es trotzdem eine amerikanische Firma oder eine amerikanische Mutterfirma. Einfach nur, dass sie Geld einsammeln können aus der USA, weil ich schon mindestens das wahrscheinlich 5- bis 10-fache an Bewertung bekommen mit besseren Terms, was du in Deutschland hier einfach nicht hast. Dass du halt extrem viele VC hast, die keine großen Runden machen können, aber auch ein bisschen die Arschgeier sind. Und der andere strukturelle Part ist halt die ganze Regulatorik oder das ganze Rechtliche, was ich erfüllen muss. Also mit, wir haben eine Einfirma, also das benutzen wir ein bisschen als Holding, wir haben eine Subfirma in der USA und eine Subfirma in Deutschland und es ist in Deutschland einfach so viel Aufwand, eine Firma zu betreiben, den ganzen Rechtskram zu machen und auch einen Überblick zu behalten über den ganzen Rechtskram als Einzelperson oder als mehrere Gründer. Du hast so viele Blöcke im Weg, über die du erstmal kommen musst, bevor du deine Firma gründest. Und dann hast du immer noch so viele Blöcke im Weg, die eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun haben, sondern einfach nur damit, hey, ich muss mich mit der Buchhaltung, mit der Steuer und mit den ganzen anderen Schmarrn auseinandersetzen, was ein Startup eigentlich nicht tun sollte. Du solltest dich darauf fokussieren, dass du ein gutes Produkt produzierst und nicht, dass du 200 Wochen mit deinem Buchhalter telefonierst. Und ich glaube, das macht das Ganze halt extrem schwierig. Also auch diese UG, sinnvolles Konstrukt, ich kann es billig gründen, aber es dauert ewig. Erstmal muss ich zum Notar laufen, dann der Notar macht meine Handelsregisteranmeldung, da bekomme ich dann wieder einen Brief, dann muss ich das alles bezahlen an 3 verschiedene Adressanten, dann habe ich noch 5 verschiedene Anmeldungen, die ich gleichzeitig auch noch machen muss, dann habe ich auf einmal eine UG, dann meine UG läuft, ich habe schreib gute Zahlen, ich habe Umsatz, dann muss ich mich auf einmal mit Umsatzsteuer und dem ganzen Spaß auseinandersetzen, sobald ich über den Level rauskomme. Und dann habe ich im nächsten Jahr, wenn ich es mache, wahrscheinlich meine, weil ich mich selber damit noch nicht auskenne, da habe ich Steuervorauszahlungen. Und auf einmal jetzt, wo es richtig gut läuft, ich reinvestiere mein Kapital, kriege ich meine Steuervorauszahlungen in die Fresse. Und dann genau in diesem Punkt, ich habe zu viele Freunde von mir gesehen, die damit in finanzielle Schwierigkeiten gelaufen sind, einfach nur, weil sie sich nicht komplett damit auskennen. Sie haben das noch nicht durchgemacht und sie haben reinvestiert, was ja eine Firma machen sollte, haben ein paar neue Leute geheiert, haben Gehälter ausgezahlt, haben Maschinen oder was auch immer eingekauft und dann kommt meine Steuerrechnung und dann hocke ich da erstmal da, ja okay, kacke. Und ich glaube, das sind halt einfach so viele, viele kleine Probleme, die zusammengesetzt es einfach wahnsinnig schwer machen, in Deutschland was zu gründen und was zu machen. Und dann halt noch auch ein bisschen so kulturell die Kundenseite. Es ist einfach diese Akzeptanz nicht da, neue Produkte auszuprobieren und neuere, mehr riskante Sachen zu adoptieren. Also in Deutschland, Einkäufe gehen halt meistens in größeren Unternehmen durch die Compliance-Abteilung. Da musst du erstmal durch, dauert extrem lang. Also du hast von Tag 1 direkt einen Enterprise-Sales-Prozess für alles. kostet extrem viel.
Ja.
In der USA auch wieder Y Combinator ist das beste Beispiel. Du startest die Firma und die verkaufen extrem viel innerhalb von YC selber an frühere YC-Unternehmen, die halt einfach direkt erstmal, hey, klar, es ist ein bisschen eine Bias da, eine Tendenz, einfach ja zu sagen, hey, komm, wir geben denen jetzt einfach mal eine Chance, wir benutzen das. Aber dadurch hast du erstmal die ersten paar Kunden, du hast die ersten Erfolgsmomente und du kannst dir so ein bisschen den Kundenstamm aufbauen und auch die Logos auf deine Website klatschen. Was immer so ein bisschen, hey, ich habe schon 4, 5 Kunden, es ist einfacher zu adoptieren für andere Leute, die es noch nicht gemacht haben. Und ich sehe aber auch in Deutschland nicht wirklich die Impulse, dass wir uns in so eine Richtung entwickeln wollen. Also AI Act, klar, sie wollen das jetzt reduzieren, aber es wird nicht mal zurückgebaut, was ich an existierenden Problemen habe. Und ich glaube, das ist auch so dieser, und dann der M-Spirit. Ich glaube, oft ist die beste Tendenz, nicht irgendwas Neues hinzuzufügen, sondern was Existierendes abzubauen. Und ich glaube, das ist vor allem in Deutschland, wäre das notwendig, dass ich eine Startup-Kultur besser aufbauen können, dass ich einfach das viel einfacher mache. Also ob das jetzt zum Beispiel, hey, einen Flat-Steuersatz und du bist fertig für Unternehmen und nicht diese Komplexität, hey, ich habe je nachdem, in welchem Bereich ich bin, was auch immer ich habe, habe ich verschiedene Steuersätze. Und ich glaube, wenn man da Sachen einfach viel einfacher macht, Sachen reduziert, Sachen abbaut, haben wir auch mehr Unternehmen, die hier was machen und wahrscheinlich dann am Ende auch, wenn wir mehr Unternehmen bekommen, mehr Steuereinnahmen, obwohl wir vielleicht Steuern reduzieren oder andere Sachen wieder abbauen.
Ja, also ich kann dir da nur bei allen Sachen zustimmen. Ich habe das auch tatsächlich selber in einigen Bereichen schon durchgemacht und ich finde aber den Ansatz gut, also die Idee gut, den AMP-Ansatz zu fahren. Lasst uns einfach Feature rausnehmen aus unserem komplexen System. Lasst uns das System vereinfachen. Ja, das ist zumindest eine gute Vision, auf die man hinarbeiten könnte. Aber dafür muss natürlich auch der Wille da sein und das gemeinsame Verständnis. Wir tun zwar jetzt hier auf Seiten von Fraunhofer auch, und auch im regionalen Kontext schon alles erdenklich Mögliche, um da zumindest darauf hinzuweisen, was besser sein könnte, aber das ist meistens auch leider nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, und ich glaube, da ist halt auch einfach ein Caller. Es ist jetzt ein Rant, weil es ein Rant ist. Ich finde so Rants
ist auch komplett legitim. Also
ich finde
mich auch oft wieder.
Ja, und ich glaube, es ist nicht produktiv, weil letztendlich ist es einfach nur eine Beschwerde, aber das ist halt auch irgendwie so, es gibt genug Leute in Deutschland, und da zähle ich mich auch rein, die da gern mit Rat und Tat den Leuten helfen wollen, und es gibt auch viele Politiker, die was machen wollen. Und ich glaube, da muss halt einfach ein bisschen in die Richtung gegangen werden, sich zu überlegen, hey, erstens, wie kann ich da vielleicht helfen? Und auch von Politikseiten auch zum Beispiel, hey, wie kann ich wirklich einfach nur auf die Leute zugehen und Leute fragen, die vielleicht in der Branche oder die Subjektexpertise haben, denen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, dass sie einfach sagen können, hey, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute in der Industrie, die das einfach nur, ich will dafür keine Bezahlung, ich würde es gerne haben, weil ich will sehen, deswegen habe ich auch meine Unternehmen hier, ich will sehen, dass es in Deutschland vorangeht.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt auch einfach so ein Ding, da die Leute brauchen auch ein bisschen mehr Bereitschaft, einfach nur andere Leute um Hilfe zu fragen. Und ich glaube, so könnte es auch weitergehen. Aber da ist es halt auch, alles ist in so seiner eigenen Bubble und greift nicht wirklich nach raus oder versucht nicht mit anderen Leuten auch zusammenzuarbeiten oder zu verstehen, was deren Probleme damit sind.
Ja. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig zu sehen, deshalb mache ich tatsächlich auch diese Interviewreihe. Ich will halt zeigen, in Deutschland, in Europa, wir haben die Leute, die Bock haben, die innovativ denken, die grundsätzlich da sind. Das drumherum ist halt das Problematische. Also ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass wir wirklich genug Leute hätten. Nur wir vergraulen viele leider davon durch die Schwierigkeiten, die hier einfach vorherrschen im System. Aber vielleicht genug gerantet, vielleicht zum Abschluss nochmal ein kurzer Blick nach vorne. Du sagst selber, es gibt immer wieder so Sprünge in den Modellen, dass die Modelle besser werden. Wir haben jetzt Ankündigungen von Spud, von OpenAI, Claude Mythos, dass jetzt Cybersecurity technisch wohl alles niedermetzeln soll, Schwachstellen überall finden soll. Was ist so deine deine Einschätzung? Ich meine, Vorausschau ist mal schwierig, aber was ist so dein Gefühl? Wo geht die Reise hin?
Also, ich glaube, die Modelle werden besser in den Sachen, die ich aktuell messe. Und das ist, glaube ich, auch ein so ein großer Punkt. Ist Mythos so ein krasser Sprung an Performance? Oder ist es dadurch, dass ich jetzt einfach angefangen habe zu messen, hey, wie viele Cybersecurity-Lücken kann ich finden, dass das Modell in diesem Problem oder in diesem Subbereich besser geworden ist? Und ich glaube, es ist Zweiteres. Ich habe angefangen, das zu messen, ich habe angefangen, darauf zu trainieren und jetzt hat das Modell einen Sprung in den Fähigkeiten in diesem Bereich. Und das war bis jetzt eigentlich so mit dieser, der rote Faden, den sich so durch gezogen hat. Wir hatten immer Benchmarks, die gewisse Sachen gemessen haben, zum Beispiel Long Context Reasoning, also wie gut kann das Modell mit sehr, sehr langen Input umgehen. Auch jetzt zum Beispiel, wir hatten Sweepbench, Terminal Bench, die einfach nur diese coding-spezifischen Fähigkeiten gemessen haben. Jetzt haben wir ein paar neue, die sich darauf fokussieren, wie kann das Modell mit sehr, sehr schwierigen Coding-Aufgaben umgehen, die meistens mehrere Millionen Token brauchen. Also es misst nicht nur, hey, wie gut das Modell in einem Kontext-Windows, sondern über Kontext-Windows hinweg. Und durch diese Benchmarks glaube ich halt, dass es halt wirklich sehr, sehr spezifisch in diesen Bereichen die Modelle auch besser werden. Und das wird jetzt, glaube ich, wirklich mit Compaction und mit diesen Benchmarks kann ich erwarten, dass das Modell einfach viel länger an einem Problem arbeiten kann und sich damit auseinandersetzen kann. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Aufruf. Wenn du willst, dass das Modell in gewissen Bereichen besser wird, ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist eine Benchmark aufsetzen und ein paar Tasks zu definieren. Hey, wie kann ich das wirklich gut messen, ob das Modell gut ist? Und was sind gute Aufgaben, die für aktuelle Modelle sehr, sehr schwierig sind? Und ich glaube, das ist auch ein Bereich, der in der Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, das so Benchmarken zu erstellen und Evaluations, also wie evaluiere ich ein Modell, der mit der wichtigste sein wird. Allgemein, ich glaube, aktuell sehen wir wirklich wieder eine Tendenz, dass Modelle noch ein bisschen größer werden. Also ich glaube, Mythos ist wieder extrem groß, Spud wahrscheinlich auch. In der Vergangenheit war das immer so ein bisschen Sinus. Also wir hatten ein schönes Intervall, es ist größer geworden, dann ist es wieder kleiner geworden, weil man es wieder destilliert hat, dann ist es wieder größer geworden. Ich denke, das wird so weitergehen. Aber allgemein, bis jetzt, jedes Mal, wenn ich gesagt habe oder erwartet habe, hey, wir sind jetzt so am Ende von der S-Kurve, gab es wieder einen Step-Change. Also bis jetzt sehe ich noch nicht, dass es viel langsamer wird. Inzwischen macht es Aufgaben, die davor im reinen menschlichen Bereich waren. Ich glaube, der Trend wird auch noch weitergehen, einfach nur dadurch, dass wir einfach die bessere Evals, wir bringen das dem Modell besser bei, wir haben bessere Trainingsdaten und die richtigen Experten benutzen jetzt auch diese Modelle. Ich glaube, es gibt fast keinen mehr, der in irgendwie Knowledge Work unterwegs ist, der nicht ChatGPT etc. benutzt. Dementsprechend haben wir viel bessere Daten auf einmal, wo Experten diese Modelle benutzen und Probleme lösen. Und ich glaube, ich erwarte nicht, dass dieser Fortschritt jetzt wahnsinnig absteigt. Es ist immer so, es flacht ab, dann sind so 2, 3 Modell-Releases, die nicht so krass sind und dann hast du eigentlich wieder einen Step-Change. Ja. Also, und ich denke, das wird auch noch weitergehen für eine gewisse Zeit. Und wenn nicht allgemein, dann in gewissen Subbereichen. Das ist halt wirklich, ein Bereich war vielleicht sehr schlecht, die Cybersecurity, oder das war nicht so gut und jetzt ist Cybersecurity auf einmal extrem auch mit in den Trainingsdaten.
Ja, ich bin auch sehr vorsichtig geworden. Also ich wurde auch immer wieder überrascht jetzt von den Verbesserungen in den Modellen. Und für mich stellt sich halt die Frage, wie lange sind wir noch diejenigen, die diese Sachen als Tools benutzen? Oder kommt irgendwann der Punkt, wenn man selber wirklich komplett abgehängt wird? Wie siehst du das?
Also ich glaube, Softwareentwickler waren schon immer so, du hast immer neue Sachen gelernt, weil sich die Technologie einfach weiterentwickelt. Es gibt neue Technologien, die auf den Markt kommen und das Alte ersetzen. Dementsprechend war mir eh schon immer so, dass du hast dich nicht damit definiert, was für ein Tech-Stack du heute kannst, sondern letztendlich, du bist ein Softwareentwickler, du bist hier, um Probleme zu lösen und letztendlich benutzt du die Tools, die du aktuell hast. Aber Probleme lösen ist tatsächlich die Aufgabe dahinter. Ich glaube jetzt nicht, dass es weggehen wird, Probleme zu lösen. Die Umsetzung davon ändert sich. Ich bin viel mehr auf einem höheren Level unterwegs, viel mehr konzeptionell und verbringe mehr Zeit damit, Probleme zu lösen. Die allgemein glaube ich auch, dass der Bedarf an Software ist bis jetzt limitiert gewesen durch das Angebot an Softwareentwicklern, die ich habe, die das quasi bieten können. Und ich glaube, diese Restriktion geht auf einmal weg. Aber ich glaube, dadurch wird halt auch die Nachfrage an Software so enorm ansteigen. Und ich glaube, das ist halt einfach so, wir haben so wenig Software für wie viele Probleme und wie custom ich diese oder wie personalisiert ich Software entwickeln könnte. Und ich glaube, das wird ein interessanter Trend. Und deswegen denke ich auch nicht, dass diese Gefahr für, wenn du in deinem Bereich gut bist, du brennst dafür, du willst weiterlernen, du willst dich weiterentwickeln und bist da aktiv dahinter, glaube ich nicht, dass du so schlechte Chancen in der Zukunft hast, solange du halt wirklich versuchst, dich mit der Technologie weiterzuentwickeln und am Stand der Dinge zu bleiben.
Ja, es ist ein super Abschlussstatement. Ich sage auch immer, die zwei wichtigsten Faktoren aus meiner Sicht sind Motivation und Neugierde. Und darüber kannst du schon echt sehr, sehr viel abfangen, weil dann wirst du inhärent immer versuchen, am Ball zu bleiben, neue Dinge zu lernen, Dinge auszuprobieren. Und ich hatte letztens zum Beispiel auch eine Gruppe Schüler hier, wo ich den aktuellen Stand vorgestellt habe im Bereich KI. Und da habe ich das auch wieder gesehen. Also die waren erstens sehr, sehr gut informiert. Also das hat mich tatsächlich beeindruckt. Aber die haben tatsächlich auch natürlich gefragt, was sind denn so die Fähigkeiten, die wir brauchen? Und ich glaube, sowas wie Motivation und Neugierde, das sind zwei sehr, sehr wichtige Faktoren und freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du es ähnlich siehst.
Ja, perfekt.
Alles klar, Nikolai, vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Wie immer bei fast allen Interviews sage ich es am Ende, ich könnte noch Ewigkeiten weiterreden. Auch hier ist das gerade so. Ich glaube, wir haben 1000 Themen, über die wir noch sprechen können. Können wir natürlich vielleicht in Zukunft einmal wiederholen gerne, wenn du bereit dafür bist. Ja. Wie gesagt, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit AMP. Werde ich das auf jeden Fall auch weiter beobachten, was ihr für coole neue Ideen habt und in welche Richtung sich das weiterentwickelt.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte und auch hier Lob an dich. Also mit eines der angenehmsten und besten Interviews, die ich, glaube ich, gemacht habe.
Vielen Dank, das freut mich sehr zu hören. Mach's gut.
Ciao.